Heute geht es um ein Interview mit mir, Gudrun Happig, was David Baczynski vom Coaching-Magazin mit mir geführt hat. Ein sehr persönliches Interview mit zum Teil Fragen, die ich mir bis dato noch nie selbst gestellt hatte. Schonungslos, ehrlich und offen. In dieser Folge werden Sie erfahren, wie ich die geworden bin, die ich bin und was Sie als Hörer dieses C-Level-Podcasts davon haben könnten. Willkommen bei Leben an der Spitze, dem C-Level-Podcast für Könner im Top-Management. Für alle, die nicht nur oben ankommen wollen, sondern dort auch souverän, wirksam und mit viel Freude gestalten wollen. Ich bin Gudrun Happig und ich begleite Menschen, die mitten im Sturm stehen oder bewusst auf dem Weg dorthin sind, ins C-Level. Leben an der Spitze. Am Ende dieser Reise sind Sie angekommen, als souveräne, unersetzliche Führungspersönlichkeit auf C-Level, die gesehen, gehört und geschätzt wird und die Ihren Traum lebt. Herr David Baczynski vom Coaching-Magazin hat mich vor einiger Zeit interviewt. Er stellte mir einige äußerst interessante Fragen, zu denen ich mir selbst bis dato noch gar keine Gedanken gemacht hatte. Herr Baczynski gibt dem Interview den Titel »Der eigene Weg ist immer der erfolgreichste«. Was es damit auf sich hat und wie er zu dieser Zusammenfassung kommt, darum geht es in dem Gespräch. Diese Unterhaltung ist schonungslos. Schonungslos, ehrlich, ungeschönt und gibt einen recht guten Einblick, warum ich die geworden bin, die ich bin. Heute in der 300. Folge dieses C-Level-Podcast haben Sie die Möglichkeit, genau dieses Interview zu hören, was Herr Baczynski im Coaching-Magazin veröffentlicht hat. Ein Blick hinter die Kulissen und ein Stück weit ein Einblick in Insights, die nur wenige von mir kennen. Viel Freude beim Hören. Wenn Sie heute das erste Mal den C-Level-Podcast Leben an der Spitze hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.galileo-institut.de/newsletter/. Im Galileo-Letter bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie im C-Level leben, wovon Sie schon immer geträumt haben. Das machen, wovon man überzeugt ist. So hat Herr Baczynski mein Erfolgsgeheimnis zusammengefasst und das prägt meinen außergewöhnlichen Lebensweg. Eine ebenso zentrale Prägung liegt in der Biologie, die meiner Denkweise und meinen Coaching-Ansatz beeinflusst. Die Natur als das erfolgreichste lebende System aller Zeiten inspiriert nicht nur die Technik, sondern wird zum Vorbild und Muster im Coaching. Mit Hilfe von allgemeingültigen und nachvollziehbaren Grundsagen und Abläufen der Natur wird ein Coaching-Anliegen klar erfassbar. Und das ist die zentrale Aussage, die Herr Baczynski in seiner Zusammenfassung dem Artikel voranstellt. Starten wir also mal los. Seine erste Frage: Wie sind Sie ins Coaching gekommen? Ich glaube, man kommt nicht auf die Erde, weil man Coach werden will, zumindest was meinen Lebenslauf angeht, würde ich sagen, Coaching war nicht wirklich mein Ziel, sondern eher die logische Konsequenz, um das, was ich mir im Leben vorgestellt habe, realisieren zu können. Die Geschichte fängt vorne an, weil wir durch so vieles geprägt werden, unter anderem, wo wir herkommen. Und die Frage ist ja, was prägt mich wirklich? Das eine ist, dass ich aus einem Familienunternehmen in Ostwestfalen komme. Das andere ist, dass mich das Leistungsprinzip vielleicht schon von Kindesbeinen an sehr geprägt hat, was sich dann auch daran zeigt, dass ich mich schnell begeistert habe für Sport. Herr Baczynski fragt, Sie waren Leistungssportlerin, das heißt Sprinterin. Ja, genau. Ich habe als Jugendliche zu den schnellsten Sprinterinnen Deutschlands gehört. Ich glaube, mit 13 lief ich schon 12,2 Sekunden und fand das einfach toll. Herr Baczynski, Sie sprachen von Prägung. Wieso haben Sie sich dann für ein Biologiestudium entschieden? Die Biologie ist eben genau die dritte Komponente meiner Prägung. Ich bin auf dem Dorf groß geworden. Es ist natürlich viel Natur, die mich faszinierte und ich wollte wissen, wie das alles funktioniert. Das war für mich auch ausschlaggebend, Biologie zu studieren. Ich wollte schlicht die ganzen Zusammenhänge kennen und meine Neugierde befriedigen, wollte sehr genau beobachten und analysieren, wie etwas funktioniert und versuchen, es zu verstehen. Dann, nach dem Studium, wollte ich unbedingt nach Berlin, wollte unbedingt in die Industrie, wollte unbedingt in der Mikrobiologie tätig sein. Tatsächlich war da immer ein Ich will. Und ich habe Wege gesucht, das auch zu verwirklichen. Wazinski fragt, ja, warum gerade Berlin? Berlin? Weil zu dem Zeitpunkt die Mauer fiel. Und ich habe auch früher schon häufiger Städte gewechselt, wegen der Uni. Der Mauerfall war der Moment, wo ich mir dachte, hier wird etwas passieren. Das gibt es nie wieder in der Art in Deutschland. Und wenn du tatsächlich mitbekommen möchtest, wie Menschen mit so einer Situation umgehen, welche Möglichkeiten entstehen, was da alles passiert, dann musst du dahin. Wazinski, nach dem Studium wurden sie gleich als Führungskraft in einem Berliner Unternehmen eingestellt. Eine große Herausforderung für einen Berufseinsteiger. Ganz ehrlich, ich hatte da schon Manschetten. Und sagte meinem damaligen Chef, ich bin Anfänger und habe von Führung keine Ahnung. Aber er hat nur gemeint, das würde ich schon packen. Das Unternehmen beschäftigte sich mit Umweltsanierung, war also genau das, was ich machen wollte. In Berlin gibt es zum Beispiel das Haus der Kulturen der Welt oder man nennt es auch die Schwangere Auster, wie man das so im Volksmund sagt. Da wurde der Boden saniert und wir haben ihn mikrobiologisch gereinigt. Das wird kaum einer wissen, weil das Verfahren sind, die so geräuschlos und natürlich laufen, dass da keiner etwas mitkriegt. Und das war für mich toll. Diese Idee, aus etwas, was nicht gut ist, hier, also einem Umweltschaden, mit Hilfe vorhandener Ressourcen, sprich Mikroorganismen, wieder etwas Sauberes zu machen, in Einklang mit der Natur, das war für mich ein Traum. Wazinski, kann man das auch auf Coaching übertragen? Ja, das kann man total übertragen, denn es ist genau das Gleiche. Also zumindest meiner Meinung nach. Da ist etwas, was nicht in Ordnung ist. Und man versucht, dieses System zu verstehen, um mit den Ressourcen der Natur, das heißt dort in der Natur den Mikroorganismen, hier im Coaching den Ressourcen, die der Klient mitbringt, das Nicht-Optimale zu lösen. Es geht also darum, nicht zu brechen und zu biegen, keine komplizierten, unnatürlichen Techniken anzuwenden, sondern das zu nutzen, was im Positiven da ist. Die Ressourcen der Natur, auch der menschlichen Natur, zu nutzen. Wazinski, wie sind Sie dann von der Führungskraft zum Coach geworden? Ich hatte sicherlich den gleichen Führungskraftalltag wie viele andere Führungskräfte auch und war doch ziemlich genervt, insbesondere von den vielen uneffektiven Führungsstrukturen. Das wollte ich einfach anders oder besser machen und habe nach Lösungen gesucht. Irgendwann habe ich dann gedacht, sag mal, die Natur ist ein komplexes biologisches System, aber ein lebendes System. Und ist nicht ein Unternehmen auch ein komplexes lebendes System? Das war erstmal eine Hypothese. Und dann habe ich weitergedacht. Wenn dem so ist, könnten dann nicht einige Prinzipien aus der Natur, ähnlich wie in der Bionik, wo sie auf die Technik übertragen werden und vielfach in der Industrie Anwendung finden, könnten dann nicht ähnlich wie in der Bionik diese Prinzipien aus der Natur auch auf Menschen und Unternehmen übertragen werden. Das war also die Grundidee. Und das habe ich dann in meinem eigenen Führungsalltag ausprobiert und das hat ziemlich gut funktioniert. Wir haben sehr gute Ergebnisse erreicht und die Leute waren zufrieden. Jedenfalls bin ich dann im Unternehmen die Karriereleiter ziemlich hochgeschossen, war Mitglied der Geschäftsleitung und für 1000 Mitarbeiter verantwortlich und ich war mit Mitte 20 an einem Punkt, wo ich alles erreicht hatte, was Erfolg für mich damals bedeutete. Baczynski, das ist ja beneidenswert. Ja, das kann man so sehen. Stimmt auch auf eine gewisse Weise. Nur merkte ich gleichzeitig, dass ich kreuzunglücklich war und konnte das einfach nicht verstehen. Mein Umfeld verstand das auch nicht und alle meinten, ich hätte ein Luxusproblem. Dann lief in meinem Kopf diese Spirale ab. Ich verdiene hier gutes Geld. Aber gutes Geld verdiene ich für gute Leistung oder zumindest hat mein Arbeitgeber Anspruch auf gute Leistung. Wenn ich aber unzufrieden bin, bringe ich nicht die höchste Leistung. Also ist das jetzt eigentlich kein Luxusproblem, was ich hier habe, sondern das interessiert auch meinen Arbeitgeber. Ich musste zusehen, wie ich es schaffe, wieder zufrieden und voll leistungsfähig zu sein. So bin ich auf die Suche gegangen und habe so ziemlich alles an Seminaren, Weiterbildung, Beratung und so weiter in Anspruch genommen, um herauszufinden, was mein Problem ist. Baczynski, und? Und das Ergebnis war? Naja, ich habe immer wieder Dinge und Erkenntnisse ausprobiert, angewendet und so weiter. Irgendwann stellte sich heraus, welche Kriterien für mich erfüllt sein müssen, um glücklich und zufrieden zu sein. Das Thema muss passen, was gegeben war. Die Position muss gut sein, das war sie. Das Umfeld muss stimmen, das tat es nicht. Ich war aufgrund meines Idealismus und meiner Liebe zur Biologie in dieses Unternehmen gekommen. Aber der Inhaber vertrat eine vollkommen andere, rein auf finanziellen Erfolg zielende Ideologie, was natürlich zwischen uns zu einem schweren Wertekonflikt führte. So wusste ich aber, dieses Umfeld tut mir nicht gut. Aus diesem Umfeld muss ich raus. Kurzerhand habe ich die Branche gewechselt und bin in die Weiterbildungsbranche gegangen, zu einer internationalen Managementakademie, in der es darum ging, Individuausbildungskonzepte und Gänge zum Thema Führung und Persönlichkeit zu konzipieren und natürlich auch durchzuführen. Und da ging es dann wieder steil bergauf mit der Karriere. Doch ich war immer noch nicht so ganz zufrieden, obwohl ich Thema, Position und Umfeld super fand. Herr Baczynski, und was war es diesmal? Inhaltlich hat mich zu dem Zeitpunkt besonders interessiert, wie Menschen und vor allem Führungskräfte schneller an ihre Ziele kommen können. Dazu hatte ich einige Ideen und die wurden dann einfach ausprobiert. Das war insofern klasse, weil in der Managementakademie ja ganz viele Menschen diese Ausbildung absolviert haben und wir meine Hypothesen und Ideen sehr schnell, fast benchmarkmäßig überprüfen konnten. Und genau hier dachte ich, nee, für mich gibt es mehr. Denn ich merkte, dass ich näher ran wollte an meine Lieblingszielgruppe, die Leistungsträger, und mit ihnen wollte ich direkt und individuell arbeiten. Meine Erfahrung auch als Führungskraft, denn als solche hat man auch eine spezielle Rolle, ebenso einbringen. Parallel dazu hatte ich zu diesem Zeitpunkt schon quasi erste Erfahrung als 1:1-Coach neben meiner Führungstätigkeit gesammelt. Dann war der Groschen gefallen und ich wusste, Mensch, das ist es. Dann war eigentlich der Sprung naheliegend, mein eigenes Coaching-Unternehmen Galileo zu gründen, um Leistungsträger auf ihrem Weg, ihre Ziele zu erreichen, zu unterstützen. Baczynski fragt, das heißt, Sie haben neben Ihrer Arbeit bei der Managementakademie auch als Coach gearbeitet? Ja, genau. Um zumindest ein Gespür dafür zu kriegen, ob das meins ist. Und das machte mir schon sehr viel Spaß. Für mich war Coaching eine logische Konsequenz oder Weiterentwicklung. Als Führungskraft habe ich den Führungsalltag mit seinen Problemen kennengelernt, habe dagegen erfolgreich etwas getan und schließlich war ich bei der Konzeption von Ausbildung rund um das Thema Führung beteiligt. Und so wurde ich Coach. Baczynski fragt, haben Sie dann auch Coaching-Ausbildung absolviert? Ja, extrem viele. Also, eigentlich fing meine Ausbildung schon mit meinem ersten Tag als Führungskraft an. Ich bin zu ganz, ganz vielen Führungskräfte- und Persönlichkeitsentwicklungsseminaren gegangen. Und jetzt habe ich weitergemacht damit, denn mein Ziel war und ist, zu den Besten am Markt zu gehören. Und da gehören natürlich coaching-spezifische Ausbildungen dazu. So habe ich gleich 3 Coaching-Ausbildungen gemacht. Tatsächlich besuche ich stetig Aus- und Weiterbildung, vielleicht ungefähr in der Häufigkeit, in der andere ins Kino gehen. Also bei mir sind es so 25 bis 40 Tage pro Jahr. Das gehört für mich als professioneller Coach dazu. Baczynski fragt, welche Coaching-Ausbildung hat sie am meisten geprägt? Das war sicherlich meine erste systemische Coaching-Ausbildung bei Professor Dr. Fritz Siemann, einem der Urväter des systemischen Gedankens. Dazu gibt es eine schöne Anekdote. In vielen Ausbildungen war ich als Biologin immer der Exot. So saßen in jeder neuen Vorstellungsrunde überwiegend BWLer und Psychologen, die mich fragend angegrinst haben und ich dann mit meinen Erklärungen anfangen durfte. Jeder fragte sich und auch mich, wie kann denn eine Biologin in dieser Fortbildung sein? Du bist hier vollkommen falsch. Bis zu meiner ersten systemischen Weiterbildung. Gerade wollte ich wieder einmal meine Erklärung abgeben, da sagte der Ausbilder, naja, für Sie ist das ja alles kalter Kaffee hier. Als Biologin kennen Sie die grundsätzliche Gedankenrichtung. Da war ich erstmal ganz irritiert. Doch dann merkte ich, dass dieses systemische Gedankengut mir extrem nahe kommt aufgrund meines Biologiestudiums. Ich fühlte mich sofort wie ein Fisch im warmen Wasser. Baczynski, wenn man an Systeme denkt, so fällt einem zunächst eher Soziologie, nicht unbedingt Biologie ein oder zum Beispiel Niklas Luhmann. Ja, das stimmt. Aber Soziologie und Biologie hängen eng zusammen. Das Systemische ist sowieso eine Kombination aus den Naturwissenschaften und soziologischen und auch psychologischen Ansätzen. Das hört sich erstmal weit weg an, aber es liegt extrem nah. Also, wie meinen Sie das? Naja, um mal ein paar Grundsätze aus dem Systemischen oder wie ich das Systemische verstehe zu nennen. Man geht weg von der bloßen Betrachtung von Ursache und Wirkung und eher hin zu der Idee, dass alles miteinander in Zusammenhang steht, genau wie in der Natur. Dieses alte, von Ursache und Wirkung geprägte Denken funktioniert in der Biologie und in Naturwissenschaften schon lange nicht mehr. Da muss man unbedingt auf die möglichen Zusammenhänge zwischen den Dingen blicken. Und ebenso wichtig ist, dass man beim systemischen Ansatz nicht nur in festgeschriebenen Hypothesen, sondern auch in Möglichkeiten denkt. Es könnte so sein, muss es aber nicht. Den Anspruch, dass ich einfach Recht habe, gibt es hier schlicht nicht. Genau das habe ich als Biologin extrem früh gelernt. Während des Studiums wollten wir natürlich alle beweisen, wie die Prozesse in der Natur funktionieren und haben großartige Hypothesen aufgestellt, die wir mit der ersten Ausnahme, und die gibt es oft, sang- und klanglos wieder fallen lassen durften. Daraus entwickelt sich eine Haltung. Ich habe nicht Recht, sondern ich begegne einem System Natur und darf es beobachten. Darf versuchen, es zu verstehen. Versuchen, Prinzipien zu erkennen und zu übertragen. Diese Haltung, also Geisteshaltung oder Einstellung, finde ich im Systemischen und in der Natur absolut identisch. Und dazu kommt, dass mir Fritz Siemann eins gesagt hat, für ihn sei das Systemische keine Methode, sondern eine Einstellung und eine Geisteshaltung. Das heißt, eine Idee, wie die Welt mit allen Individuen funktioniert. Und das gefällt mir sehr gut, weil ich das für mich als Biologin perfekt übertragen kann. Herr Baczynski fragt, entstand da Ihr Coaching-Ansatz, Biologie mit Coaching zu verbinden? Ich habe schon früher mit Menschen und Führungskräften gearbeitet und mir dabei teils unbewusst, teils bewusst die Natur zum Vorbild genommen. Das hatte ich vorhin eingangs ja schon erzählt. da dann das Coaching mit reinzunehmen, ich habe eigentlich gar nicht drüber nachgedacht, war eigentlich logisch. Die Biosystemik, wie ich meinen Coaching-Ansatz nenne, ist im Grunde ein Konglomerat aus all meinen Erfahrungen. Das heißt, aus Führungserfahrung, aus Coaching-Erfahrung und meiner naturwissenschaftlichen Denke. Baczynski, wie sieht die Verbindung von Biologie und Coaching, also die Biosystemik, wie Sie sie nennen, denn aus? Die Idee ist grob schemenhaft, dass da jemand ist, der eine Herausforderung, ein Problem oder Ähnliches hat und sich fragt, wie löse ich das? Viele versuchen dabei, sich an einem Vorbild zu orientieren und suchen dann nach einem guten, erfolgreichen Vorbild. Und Professor Dr. Dr. H.C. Friedrich Pfester, ein renommierter Biokybernetiker, hat einmal gesagt, die Natur ist das erfolgreichste Unternehmen aller Zeiten. Wenn ich also nach einem glaubwürdigen Vorbild suche, dann nicht nach einem neuen Management-Tool, sondern dort, wo einfach Erfahrung und Erfolg sind, in der Natur. Also wird für das Problem des Klienten ein Beispiel aus der Natur gesucht und anschließend gemeinsam eine Idee oder eher ein Prinzip herausgearbeitet, das für die Situation hilfreich sein könnte. Aber jetzt sind sie gesagt, und wie sieht so ein Beispiel aus der Natur aus? Ein schönes Beispiel ist vielleicht, Führungskräfte sind mehrfach in ihrem Leben im Rollenwechsel. Von der Fach- zur Führungskraft, vom mittleren ins obere Management und so weiter. Was von vielen als ziemlich schwierig empfunden und erlebt wird. Da kann man kluge Sprüche bringen, aber ich vergleiche das gerne mit der Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling. Wenn eine Raupe zum Schmetterling wird, ist es eigentlich super. Ein absoluter Schritt nach vorne. Diese Freiheit, die der Schmetterling hat, er kann jetzt sogar fliegen. Von außen betrachtet also ein Riesenerfolg. Wenn man das jetzt umdreht und sich in die Raupe versetzt, sieht es für die Raupe häufig gar nicht so rosig aus, weil alles, was sie bisher kannte, plötzlich nicht mehr gilt. Auf sie kommen eine Menge Veränderungen zu, von denen sie gar nicht weiß, was das ist. So eine Raupe könnte sich ja auch fragen, fliegen? Was ist denn das? Sie ist ja bislang auf ihrem Beinchen gewesen. Aus Sicht der Raupe wird so ein Wechsel zunächst als existenziell bedrohlich empfunden. Klarerweise. Damit habe ich die Brücke zu einer Führungskraft, die auch emotional die Sache zu begreifen beginnt und ihr bewusst wird, stimmt. Auf dem Papier ist es eine Beförderung. Aber jetzt verstehe ich, warum ich mich so fühle. Baczynski, weil es eine komplette Umstellung ist. Happig, es ist ein komplett anderes Leben. Baczynski, auch des Umfeldes. Genau. Und man kann nun auch weiterschauen, was denn als Schmetterling alles anders ist. Er muss fliegen lernen, muss von einer Blüte zur nächsten. Und so weiter. Diese Betrachtung übertragen auf die Führungskraft wird sie dafür sensibilisieren, welche Besonderheiten, welche Regeln und welche Gepflogenheiten es an der neuen Rolle gibt. Als Führungskraft mache ich Dinge anders als eine Fachkraft und als Vorstand mache ich wieder anderes als im mittleren Management. Diese Erkenntnis wird in der Regel sehr dankbar angenommen. Baczynski, das heißt, mit Hilfe von Analogien zur Natur wird dem Klienten sein Problem verdeutlicht und von einer anderen Perspektive aus betrachtet? Richtig. Eine Vorgehensweise sind diese Analogien und sie sind der einfachste Schritt. Zwar ist eine Führungskraft ja nicht doof und es liegt mit Sicherheit nicht an mangelnder Intelligenz, wenn es mal ein bisschen holpert. Doch in dem Moment, wo es wichtig ist, fällt ihr manchmal nicht das ein, was sie jetzt bräuchte. Und dann ist ein schnelles, einfaches Bild oft sehr hilfreich. Eine andere Möglichkeit des Perspektivwechsels besteht im direkten Hinweis auf die grundlegenden Prinzipien der Natur. Baczynski, welche Prinzipien meinen Sie? Na, es gibt natürlich ganz viele, aber nehmen wir mal eins. In der Physik oder in der Natur gibt es zum Beispiel den Energieerhaltungssatz. Die Summe der Energie in einem System bleibt gleich. Kennt jeder, zumindest jeder, der ein bisschen Verständnis von Physik hat. Ob ich das gut finde oder nicht, ist vollkommen egal. Es ist ein Naturgesetz. Wenn das nun für Energie gilt, gilt es vielleicht auch für etwas anderes, wie beispielsweise die Summe der Verantwortung in einem System bleibt gleich. Das wäre dann der hypothetische Verantwortungserhaltungssatz. Ein Beispiel. Eine Führungskraft lädt sich alles auf die Schultern, übernimmt unendlich viel Verantwortung und beschwert sich dann, dass die Mitarbeiter nichts machen, keine Verantwortung übernehmen und man sie ständig kontrollieren muss. Die normale Reaktion der Führungskraft ist, dass sie noch mehr Druck macht, noch stärker kontrolliert und noch mehr Verantwortung übernimmt. Was natürlich auf Dauer nicht funktioniert. Nimmt man nun anhand des allgemeingültigen Energieerhaltungssatzes an, dass das auch für Verantwortung gelte und die Führungskraft 90% der Verantwortung übernimmt, wie viel bleibt dann für die Mitarbeiter übrig? 10%. Das ist dann der erste Schock. Was muss dann mit Blick auf das Gesetz getan werden, um das zu ändern? Es muss Verantwortung abgegeben werden. Also statt immer mehr zu machen, weniger machen. Baczynski fragt, und wie reagiert eine gestandene, verantwortungsbeladene Führungskraft darauf? Ehrlich gesagt, total überrascht. Findet das aber gleichzeitig logisch und nachvollziehbar und hat meistens den Impuls, es auszuprobieren. Wenn man an dem Punkt ist, kann man konkret prüfen, was sie in ihrer Situation machen könnte und wie das aussehen könnte. Denn mach weniger bedeutet hier nicht einfach weniger zu machen, sondern vor allem den anderen die Möglichkeit zu geben, Verantwortung zu übernehmen. Nur müssen die anderen bereit sein, Verantwortung oder auch mehr Verantwortung zu übernehmen. Das Spannende ist ja, dass die Summe der Verantwortung in einem System gleich bleibt. Das ist das Gesetz. Jetzt stellt sich die Frage, wer ist das System? Das hat nämlich rein gar nichts damit zu tun, wer vom Organigramm her zu einer Abteilung gehört, sondern das sind die, die sich diesem System zugehörig fühlen. Also die, die an einem Strang ziehen und wirklich engagiert sind und Verantwortung übernehmen können und wollen. Darin steckt eine Möglichkeit zu erfahren, wer in meinem Team überhaupt noch dabei ist und auf wen ich bauen kann. Wenn dann einer dabei ist, der tatsächlich innerlich gekündigt hat, dann haben wir einfach ein anderes Thema. Baczynski, wie wichtig ist Ihre Praxiserfahrung als Führungskraft im Coaching? Zu mir kommen Klienten mit Themen, die ich selber früher als Führungskraft hatte, also die ich selber eher und durchlebt habe und für die ich auch Lösungen gefunden habe, durch eigene Praxiserfahrung und natürlich durch diverse Trail- und Error-Prozesse. Ich habe aber keinesfalls den Anspruch, dass ich jetzt weiß, wie alles besser geht. Weil ich aber keine Theorie vom Pferd vermittle, gibt es meinen Klienten einfach viel Sicherheit. Auch arbeite ich immer weiter an meinen Themen und daher wird Coaching für mich auch ein lebenslanger Entwicklungsprozess sein. Baczynski, kleiner Themenwechsel. Was bedeutet Qualität im Coaching für Sie? Extrem viel. Wie gesagt, ich wollte in dem, was ich mache, zu den Besten gehören. Das bedeutet für mich eben auch, nicht eine, sondern drei Coaching-Ausbildungen zu machen und sich immer weiterzubilden. Auch Zertifizierung spielt dabei eine Rolle. Ich habe mich bereits 2006 von der ICF zertifizieren lassen als, glaube ich, eine der ersten Beraterinnen Deutschlands, die die weltweit höchste Zertifizierungsstufe erreicht hat. Das war mir sehr wichtig, und zwar nicht aus irgendwelchen Marketingstrategien, sondern aufgrund meiner Verantwortung meinen Klienten gegenüber. Qualität ist für mich also professionell und neutral sein, sich permanent weiterentwickeln und weiterbilden und sein Handeln reflektieren. Als Coach kann man nämlich so viel bewirken, und zwar im positiven wie im negativen Sinne. Da muss die Qualität einfach stimmen. Walczynski, sind Sie aus diesem Grund dem DBVC beigetreten? Genau. Ich habe mir zuvor verschiedene Verbände angeschaut und war auch in einigen drin, habe dann aber schnell gemerkt, dass sie nichts für mich sind. Der DBVC wurde 2004 gegründet. Seitdem habe ich ihn bei mir auf der Agenda gehabt und habe immer beobachtet, wie er sich entwickelt. Und etwa 4 Jahre später war ich davon überzeugt, dass er wirklich seriös ist. Aus meiner Sicht ist der DBVC der Verband für den Businessbereich mit den höchsten Ansprüchen und ein Ort für High-Level-Coaches, an dem man sich auf einem sehr hohen qualitativen Niveau austauschen und das Thema voranbringen kann. Und genau das erwarte ich von einem Berufsverband. Was würden Sie angehenden Coaches empfehlen? Haben Sie einen Tipp oder Ratschlag? Ich denke, der erste, wichtigste Impuls ist, sich wirklich zu fragen, warum man Coach werden will. Was will man damit bewegen und bezwecken? Dann, wenn man als Coach wirklich berufstätig werden will, sollte man sich das gesamte Berufsfeld des Coaches ansehen und auch wirtschaftlich denken. Es gehört nämlich auch dazu, dass man an Klienten kommt. Walczynski, man muss wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen können. Ja, und das gilt nicht nur für angehende Coaches, sondern aus meiner Sicht generell. Natürlich habe ich auch schon viel ausprobiert, was nicht funktioniert hat und viel Geld für Blödsinn ausgegeben, aber ich komme immer wieder zurück zu dem Punkt, mache das, wovon du überzeugt bist und das dann sehr konsequent und unter realistischen Bedingungen. Bei mir war das immer der Erfolgsweiser. Als ich Galileo gründete und gesagt habe, dass ich nur prozessorientierte, individuelle 1:1 Begleitung machen werde mit Leuten, die zu mir passen und ich zu denen, da hat mein Umfeld gesagt, nach spätestens einem Jahr bist du tot. 1:1 Coaching, das hat noch bei keinem geklappt und so weiter und so fort. Wir schrieben das Jahr 1997. Nach einem Jahr, als alles erfolgreich lief, kamen die ersten Neider. Schließlich machte ich ja nur das, was mir Spaß macht. Aber Neid ist ja die primitivste Form der Anerkennung. Diese Erfahrung bekräftigt mich nur in meiner Einstellung, das zu tun, wovon ich überzeugt bin. Der eigene Erfolg ist also auch Richtungsweiser. Das fragt Walczynski. Ja, früher auf meiner alten Webseite hatte ich als Slogan, der erfolgreichste Weg ist der eigene Weg. Es geht darum, diesen Weg zu erkennen, zu verstehen und sich darauf zuzubewegen. Da steckt für meine Begriffe unendlich viel drin. Auch Verantwortung. Walczynski, Verantwortung und Professionalität sind also im Grunde das, was man mitbringen muss. Und Erfolg ist dann das Ergebnis. Genau. Ich habe das alles, was ich mache, nie gemacht, um damit primär viel Geld zu verdienen. Weil ich immer der Meinung war, wenn ich überzeugt bin von dem, was ich mache und es einfach gut ist, dann kommt der Erfolg, auch der wirtschaftliche, von allein. Wenn es nicht stimmig ist, dann funktioniert es auch nicht. Also nehme ich nur Aufträge an, von denen ich überzeugt bin, dass sie für mich stimmig sind und dass ich einen echten Mehrwert stiften kann. Und dann kommen so schöne Aufträge und interessante Klienten. Und manchmal bin ich fast beschämt und denke, boah, so tolle Leute kommen zu mir. Da muss ich mir selber erstmal auf die Finger klopfen und sagen, ja, warum eigentlich nicht? Herr Walczynski, Sie haben immer das gemacht, wovon Sie wirklich überzeugt waren. Was bringt die Zukunft? Wird es bei 1:1 Coaching bleiben? Ja. Ja, ich glaube schon. Das Spannende dabei ist, mir wird überhaupt nicht langweilig. Das ist auch eine Frage, die ich öfter höre. Immer die gleichen Themen. Ist das nicht irgendwie langweilig? Diese Frage überrascht und irritiert mich total. Denn es kann zwar sein, dass die Themen bei meinen Klienten ähnlich sind, aber die Lösungen sind es nicht. Die Lösungen sind immer individuell. Und von daher kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das jemals aufhört. Zudem verfolge ich immer wieder neue spannende Projekte, wie zum Beispiel mein aktuelles Buch Nature Inc., das erfolgreichste Unternehmen der Welt, was ja am 16. Oktober 2025 rauskommt. In den letzten Jahren bin ich immer wieder gefragt worden, wo kann man diesen Ansatz der Biosystemik lernen? Ich bin nicht Top-Führungskraft, kann mir ein 1:1 mit Ihnen nicht leisten und haben Sie mehr, wie ich die Prinzipien der Natur in meinem Alltag und Führungsalltag anwenden kann? Und auch meine Klienten, die C-Levels, beschäftigt natürlich sehr, wie sie an der Unternehmensspitze erfolgreich werden, sein und bleiben. Und daher ist jetzt dieses Buch entschieden. So, liebe Hörer, ich hoffe, Ihnen hat dieses Interview gefallen. Vielen, vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Sie haben jetzt richtig Lust bekommen und wünschen sich eine Zusammenarbeit mit mir? Gerne. Dann lade ich Sie ein zu einem kostenlosen und unverbindlichen Mehrwertgespräch. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist, mir eine Mail zu schreiben unter info@galileo-institut und mir ein paar Fragen zu beantworten. Zum Abschluss nochmal die offizielle Ankündigung von meinem neuen Buch. Am 16. Oktober erscheint es, Nature Inc., das erfolgreichste Unternehmen der Welt. Hier verrate ich Ihnen erstmals alle Geheimnisse meines mehrfach ausgezeichneten Managementsystems der Biosystemik. An vielen konkreten Beispielen lesen Sie, was Sie von der Natur für Ihren Führungsalltag lernen können. Also nehmen Sie jetzt Ihr Handy, öffnen Sie Ihre Kalender-App und markieren Sie sich den 16. Oktober. Oder, wenn Sie der analoge Typ sind, greifen Sie jetzt zum Rotstift und umkreisen Sie sich das Datum. 16. Oktober. Und in der Zwischenzeit empfehle ich Ihnen mein Buch C-Level im Top-Management erfolgreich werden, sein und bleiben. Es enthält viele konkrete Strategien und Erfahrungswerte, die gerade für neue oder angehende Executives hilfreich sind. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter dem Link www.galileo-institut.de/podcast/ und hier dann die Folge 300. Ihnen hat diese Folge gefallen? Kennen Sie ein oder zwei Leute, die Sie immer mal wieder gefragt haben, wer ist eigentlich die Happig? Hast du da ein paar Infos über die? Dann teilen Sie gerne diese Episode und leiten Sie sie weiter. Abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig und bis zur nächsten Folge.